Heute geht es um den zweiten Teil von Was uns verbindet in 4 Schritten zur gewaltfreien Kommunikation im Alltag von Birgit Schulze. Und wer jetzt was vom Buch gleich umsetzen will und üben will, kann jetzt die ganze Folge wirklich nur zuhören. Sich nicht darauf konzentrieren, was im eigenen Kopf vorgeht, sondern nur zuhören, was in unseren Köpfen vorgeht. Da wird man dann wahrscheinlich feststellen, dass vieles unzusammenhängend ist und total wirr. Aber das ist schon Wertung, das ist laut dem Buch nicht erlaubt. Und was laut diesem Buch noch alles erlaubt, gewünscht oder nicht erlaubt ist, um besser zu kommunizieren, erfahrt ihr in der Folge.
Viel Spaß.
Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
Nachdem wir die Bücher ja nicht unter einmal durchlesen, sondern wirklich immer nur so viel wie wir besprechen, startet der zweite Teil ziemlich genau mit der Hälfte vom Buch und er startet meiner Meinung nach mit der idealen Einstiegsfrage für unsere Podcast-Folgen. Und zwar, bist du dir immer der Absicht bewusst, aus der heraus du handelst? Also die Frage ist jetzt nicht ideal für unseren Podcast allgemein, sondern für dieses Buch. Bist du dir immer bewusst, aus welcher Absicht du handelst und welches Bedürfnis du dir erfüllst?
Jeden Tag. Jede Minute. Oh Gott, wenn ich das wüsste. Absolut nicht. Gar nicht. Null. Niente.
Überhaupt nicht, oder?
Also, ob ich mir bewusst bin, warum ich so handle, wie ich handle, in der Retro-Perspektive oft, also so zurückblickend und dann meistens auch nur mit professioneller Hilfe durch Freund, Freundin, Bekannte, Familie, Therapeut, Therapeutin oder so. Es ist relativ schwierig, glaube ich, für mich persönlich, dass ich meine Handlungen Bedürfnissen zuordne. Ich meine, manche sind offensichtlich. Also wenn ich, wobei ich wollte gerade sagen, wenn ich was zum Essen hole, dann meistens, weil ich Hunger habe, aber das stimmt gar nicht. Ich esse auch voll oft, weil ich keinen Hunger habe, sondern einfach leider, weil ich essen will. und weil es einfach, oder weil es geil schmeckt oder so. Nein, bin ich mir überhaupt nicht bewusst. Ich würde sagen, vielleicht so 30% meiner Zeit bin ich mir bewusst, welche Bedürfnisse ich erfüllen will damit.
Und da, das inkludiert zum Beispiel Essen und Sport und
alle Handlungen.
Alle Handlungen.
Ja, ich glaube schon. Also ich würde alles über 30%, vielleicht klingt das jetzt aus, weil ich komplett unreflektiert, aber ich würde das aus dem Bauchgefühl außer einschätzen bei dir.
Ich finde 30% eh schon gut. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wo ich das gelesen habe. Und habe mir gedacht so, bah, ich gehe eigentlich schon brutal blind durch den Tag. Ich mache halt, was mir in dem Moment so vorkommt. Aber ich überlege eigentlich gar nicht, welches Bedürfnis ich damit gerade erfülle oder warum ich etwas nicht tue und welches Bedürfnis immer dadurch erfülle, so quasi. Ich habe jetzt gerade gestern wieder einen Tag im Büro gehabt. Diese Tage gibt es. Ich habe ungefähr 3 Stunden oder so am Vormittag produktiv gearbeitet und das da, weil eine Kollegin von uns da war, mit der ich zusammen ein Video geschnitten habe. Und der Nachmittag war dann, ich sage mal, zu 90% auf dem Bürostuhl zurückgelehnt zu liegen und irgendwelche YouTube-Videos zu schauen. Und ich bin dann heim am Abend und habe mir gedacht, boah, das war ein unfassbar sinnloser Tag. Und dann habe ich eben das letzte Teil vom Buch in die Hand genommen, mir haben noch ein paar Seiten gefehlt. Und beim Lesen habe ich dann gedacht, so ja, okay, vielleicht war der Tag gestern einfach das Bedürfnis nach Ruhe oder so. Vielleicht war ich einfach zu vollgeladen schon vom Vormittag, weil es war ein intensives Projekt. Und Gott sei Dank habe ich gerade nicht so einen Stress gehabt im Büro und deswegen habe ich mir einfach einmal still und heimlich das Bedürfnis nach Entspannung erfüllt. Aber trotzdem in dem Moment denke ich nicht so, entspannend, sondern in dem Moment hocke ich eigentlich da und denke mir so, boah, ich kann schon auch was arbeiten.
Ja. Ich glaube, das passiert einfach, weil wir uns nicht die Frage stellen, also als Hypothese, was brauche ich jetzt? Also so, wir handeln halt ganz oft, oder mir geht es zumindest so, dass ich ganz oft handle und dann gar nicht mir die Frage stellen, was brauche ich jetzt und was geht es mir jetzt? Und dann drüber nachdenke, wie ich das am besten lösen kann, ob eben mit YouTube-Videos schauen, zurückgelehnt im Bürostuhl oder Sport machen oder Fernsehen schauen oder lesen, keine Ahnung. Also so das, was brauche ich jetzt, ist vielleicht so auch die Frage, die es benötigen würde, um sich der Motivation nochmal bewusster zu werden, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist aber so eine schwierige Frage zu beantworten.
Unglaublich.
Vor allem, wenn man sich dann die ganze Zeit stellt, also was brauche ich jetzt, was brauche ich jetzt und dann macht man was und was brauche ich jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob man dadurch bewusster lebt oder besser oder die Bedürfnisse besser in den Einklang bringt. Die andere Frage ist ja, muss ich mir immer bewusst sein, warum ich handle? Es wird halt leichter, dafür Verantwortung zu übernehmen, wahrscheinlich. Mhm. Wenn ich mir bewusst bin, warum ich was mache, dann kann ich danach sagen, ich habe das halt gemacht, weil ich das und das braucht habe.
Ja,
und sonst
ja.
ist eher so, warum habe ich das eigentlich gemacht? Mir ist aber letzte Woche so gegangen, dass ich so Angst oder Panik gehabt habe oder mehr war es Stress. Also ich bin einfach so da gehockt und habe mich unendlich gestresst gefühlt. Gell? Und habe dann gedacht, ich muss halt noch unbedingt, na, das muss ich noch erledigen und da sollte ich noch was tun und mit der Arbeit und da mit dem und dem und dem. Und da sind so ganz viele Gedanken durch mich, da ist durch meinen Kopf gerast. Und dann habe ich mich hingeguckt und habe gedacht so, okay, warum habe ich jetzt gerade einen Stress? Also ich fühle mich gestresst oder ich bin unruhig. Das war eigentlich so das Gefühl, was ich gehabt habe. Und dann dachte, warum ist das so? Und dann bin ich hergegangen und habe mir gedacht, okay, welches Bedürfnis, also nach dem Buch, muss es irgendein Bedürfnis sein, das nicht erfüllt ist. Und dann bin ich hergegangen und habe mir gedacht, okay, es ist wahrscheinlich nach Sicherheit. Also mein Bedürfnis nach Sicherheit ist, also finanzieller oder persönlicher oder einfach Sicherheit zu empfinden, weil aktuell halt Ukraine-Krieg, Klimakrise, Covid, dann sind wir noch beim Haus bauen und beim Planen und es sind so viele Dinge, die Unsicherheit ausstrahlen, dass mir mein Bedürfnis nach Sicherheit nicht gestellt ist. Deswegen fühle ich mich gestresst und mein Kompensationsmechanismus ist, ich muss mir möglichst viele Dinge erledigen, damit ich immer das Gefühl habe, nein, ich habe alles unter Kontrolle.
Es geht bloß weiter.
Genau. Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, okay, jetzt weiß ich, dass ich Sicherheit brauche, aber ich kann die Sicherheit nicht herstellen.
Also ich kann das ist jetzt, das Problem, ja.
Das geht einfach nicht, oder? Ja. Und da kommt halt dieser Ding, oder dieser Tipp, denn was ich finde, also den gebe ich unglaublich gern und oft und selber erinnere ich mich ganz oft dran, ist aushalten. Es geht manchmal einfach ums Aushalten. Es ist nicht konstant, nicht das ganze Leben. Aber in manchen Situationen muss man es einfach aushalten und sagen, okay, jetzt ist mein Bedürfnis nach Sicherheit halt nicht erfüllt. Ist jetzt halt so. Jetzt bin ich halt gestresst. Okay, das muss ich jetzt einfach aushalten. Und in dem Moment, wo man es aushaltet und sich dessen bewusst ist, dass man es jetzt einfach nur aushalten muss, wird es ja dann schon besser. Weil, wissest du, wie du Sicherheit wiederherstellst, wenn du keine Sicherheit empfindest? Ist auch nicht so einfach.
Ja, unmöglich. Vor allem in den Dingen, die du eben angesprochen hast.
Ja.
Also auf Covid haben wir ja überhaupt keine Einwirkung.
Ja.
Auf den Ukraine-Krieg haben wir zwar leider auch nicht so wirklich viel Einwirkung.
Ja.
Und beim Klimawandel, da können wir zwar unseren Beitrag leisten, aber da haben wir jetzt auch keinen unmittelbaren Einfluss in dem Sinn.
Wir können die Situation nicht instant in dem Moment verbessern.
Genau.
Und die Sicherheit wiederherstellen.
Ja.
Wir können so kleine Sachen machen, aber wir können sie nicht lösen. Ja. Schwere Themen. Wie ist es denn sonst so gegangen mit dem zweiten Teil vom Buch? Es geht ja viel um, was uns verbindet im Sinne von Empathie, es geht um Zuhören, es geht um Dankbarkeit und Wertschätzung.
Ja, also wie du das jetzt schon aufzählst, genauso hat es sich für mich angefühlt.
Mhm.
In der zweiten Hälfte sind so viele Überschriften,
mhm.
Wo ich das Gefühl habe, das wollte ich halt auch noch schnell mitgeben.
Mhm.
Und es sind ein paar gute Sachen dabei, ein paar gute Themen dabei. Aber so der Zusammenhang ist ein bisschen schwierig zu finden gewesen für mich. So wie du jetzt gesagt hast, eben zuhören, Nein sagen, Nein hören, Gefühlswortschatz, Bedürfniswortschatz und so weiter.
Ja.
Aber ich nehme jetzt einfach mal eins davon außer.
Ja.
Zum Beispiel der Gefühlswortschatz und der Bedürfniswortschatz war ein Punkt, zwei Punkte, die mich da sehr inspiriert haben, sage ich jetzt mal so, wo ich mir gedacht habe, naja, stimmt. Wenn die jemand fragt, oder wenn mich, sag mal, bleib mal bei mir, wenn mich jemand fragt, hey, wie geht's da? Dann gibt es bei mir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ja, eh gut, danke. Oder ich beklage mich, ja, nicht so gut, weil entweder Kopfweh oder das Wetter ist zu warm oder zu kalt.
Mhm.
Oder ich bin müde. Mhm. Also diese vier Schlechteigenschaften.
Vier Zustände habe ich.
Ja. Also entweder eh ganz gut oder mir ist zu heiß, mir ist kalt, ich bin müde, ich habe Kopfweh. Und viel mehr gibt es dann im Alltag schon gar nicht. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, schauen wir mal zurück. Und sie hat ja echt eine Liste an Gefühlen, die man fühlen kann. Und sie unterteilt es ja dann, ich glaube, in primäre Gefühle und sekundäre Gefühle. Deshalb bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und dann haben wir gedacht, wenn man sich der mal auflistet und durchliest, dann kann man sich selber schon mal sehr, sehr viel besser einteilen. Und dann kann man das auch sehr, sehr viel besser beurteilen, wie es einem gerade wirklich geht und auf das dann auch reagieren.
Mm.
Weil wenn ich zum Beispiel im Büro sitze und ich habe Kopfweh und bin unkonzentriert und bin müde, bin überlastet, bin unter Druck, fühle mich gestresst. Dann sitze ich im Büro und denke mir, boah, mir geht es gerade so mies.
Mhm.
Und ich überlege gar nicht, warum es mir mies geht, sondern einfach, mir geht es mies und dann habe ich keinen Bock und dann will ich mich hinlegen. Aber sobald ich dann darüber nachdenke, okay, warte mal, was für Gefühle wirken denn auf mich ein?
Mhm.
Und dann so ein bisschen diese Liste durchlies und mir denke, ah, okay, ich bin unruhig und überlastet und fühle mich gestresst und ich habe Kopfweh. Was kann ich denn dagegen machen? Okay, Kopfweh, vielleicht habe ich schon lange nichts mehr gegessen oder nichts mehr getrunken. Ich sollte ein bisschen was zu mir nehmen. Dann gestresst, okay, dann machen wir mal eine Liste, so wie wir es im letzten Buch gerade gehabt haben.
Mhm.
Eine schöne Liste, was ist jetzt wichtig, welche Aufgaben muss ich jetzt sofort lösen, welche Aufgaben kann ich auch später lösen oder überhaupt morgen lösen.
Mhm.
Und dann kann ich diese Bedürfnisse oder halt diese Gefühle quasi
auflösen.
Mhm. Und viel besser damit umgehen.
Mhm.
Und das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Und dann auch nicht nur bei den negativen Sachen, sondern auch bei den positiven Sachen. Ich bin nicht nur, mir geht nicht nur gut, sondern ich bin halt motiviert, ich bin energievoll, ich bin ruhig, ich fühle mich sicher.
Mhm.
Also jetzt aktuell schwierig, aber oder ich bin halt aktiv oder ich bin halt voller Tatendrang. Sind also Gefühle, die, wenn du die in dein Spektrum aufnimmst und in deinen Alltag aufnimmst und in deinen Wortschatz eben, wie sie sagt, die das viel einfacher machen, die differenzierter zu sehen.
Mhm.
Und das Gleiche dann eben auch beim Bedürfniswortschatz, wenn du das dahinterlegen kannst, hinter der Gefühle, welches Bedürfnis erfülle ich mir denn dadurch und so. Und ich weiß, was seien denn so die großen, wichtigen Bedürfnisse? Es seien gar nicht einmal so viele.
Mhm.
Und ich war überrascht, wie wenig es eigentlich sind und habe mir dann gedacht, okay, was hätte ich denn noch für Bedürfnis? Aber alles, was mir so eingefallen ist, passt in diese Kategorien, in diese großen. Und das sind so grundlegende Dinge wie eben Atmen und Luft, Essen, Trinken, Bewegung, Licht und solche Geschichten. Und dann gibt es eben nur die ganzen sozialen Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Friede, Schönheit.
Mhm.
Und wie sie das auch sagt, ist, es ist eigentlich ganz wichtig, dass du diesen Wortschatz einfach mal aufbaust.
Mhm.
Und mir hat es schon voll geholfen, mal die ganzen Begriffe zu lesen.
Mhm.
Natürlich, Deutsch ist meine Muttersprache und ich kenne jedes Wort. Aber sie sind bei weitem nicht in meinem Wortschatz, den ich auch tatsächlich verwende und auch nicht in meinem gedanklichen Wortschatz. Und das war so ein Punkt, wo ich mir schon gedacht habe, ja, den werde ich mir jetzt ausschreiben. Habe ich mir auch ausgeschrieben. Und werde da sicher wieder mal einen Blick drauf werfen auf die Gefühle und Bedürfnisse.
Mhm.
Einfach, um ein bisschen differenzierter zu beurteilen können. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen.
Ja. Aber dann habe ich das richtig verstanden, dass dir das schwerfällt, die Gefühle zu benennen, einfach auch, oder?
Ja, schon, oder? Also mir kommt vor, also ich kenne es von mir auf jeden Fall, aber mir kommt es schon auch, also wenn ich darüber nachdenke, bei vielen anderen Leuten vor, wenn du sie fragst, wie es ihnen geht. Klar, natürlich, viele Leute sagen halt einfach nur gut, damit das Smalltalk beendet ist, aber auch bei Freunden, oder auch bei meiner Freundin oder so, die sicher nicht einfach, wenn ich sage, hey, wie geht's dir, die dann nicht einfach sagen, ja gut, danke, ciao.
Mhm.
Dass da der Wortschatz schon recht beschränkt ist bei den meisten Menschen.
Ja, so maximal, ich bin gestresst oder so.
Mhm.
Ja. Oder ich bin müde.
Ja.
Aber ja, das ist definitiv so eine Sache, gell? Das ist einfach extrem schwierig, oft ist, Gefühle zu benennen. Und mir haben das in der Mediationsausbildung, ist es eigentlich so ein wesentlicher Teil, Gefühle zu benennen von Mediantinnen, also von Menschen, die in die Mediation kommen und dann auch sie zu fragen, okay, habe ich das richtig verstanden, sie fühlen sich XY oder sie empfinden das so und so. Dass das eigentlich total schwierig ist, also wenn es auch gibt und es gibt so eine Faustregel für Gefühle und das kommt in dem Buch so gut aus, es muss mit Ich Bin funktionieren, sonst ist kein Gefühl.
Ja, das
und
ist gut.
Das ist ein ganz interessanter Punkt bei diesen Gefühlen. Wir glauben manchmal Gefühle zu haben, obwohl es eigentlich keine Gefühle sind, sondern so eine Wertung, eine Sinne des Pseudo-Gefühle, wie zum Beispiel abgelehnt oder angegriffen oder blöd oder gekränkt. Das sind nicht Sachen, die wirkliche Gefühle sind, sondern da ist immer eine Wertung von außen. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich bin abgelehnt.
Ja, genau.
So. Das funktioniert einfach nicht, oder?
Ja.
Oder ich meine, mit Ich bin enttäuscht funktioniert schon besser, da funktioniert der Satz. Mhm. Aber enttäuscht ist kein Gefühl. So, weil das hängt ja immer mit einer Wertung zusammen oder mit einem Urteil oder Diagnose von irgendjemandem außen oder von der Beziehung, oder? Und das ist auch oft einmal ganz spannend, vielleicht bei sich selber auch nochmal außer zu dividieren, was ist wirklich mein Gefühl, wenn ich ganz nah bei mir bleibe. Du hast das vorher so geil gesagt, wo du angefangen hast zu reden, da hast du gesagt, nein, jetzt bleibe ich mal bei mir. Und das ist eigentlich auch so ein guter Grundsatz, und dann zu sagen, was ist wirklich das Gefühl, weil auch, wenn man viele sagen, ich bin halt total, oder ich werde die ganze Zeit provoziert. Und dann hat man oft das Gefühl, so, dass man provoziert ist, ist ein Gefühl. Aber das ist kein Gefühl.
Ja.
Sondern im Endeffekt tut man sich selber dieses Urteil auf, wie andere Menschen provozieren einen oder fordern einen heraus. Oder? Und das finde ich auch ganz spannend, dass es einfach durch das Benennen von wirklichen Gefühlen wird es lösbarer. So wie du das vorher gesagt hast. Oder warum bin ich müde? Warum bin ich gestresst? Warum bin ich XY? Ganz ein spannender Punkt. Ja, da ist ja hinten im Buch dann nochmal so der Gefühls- und Bedürfnislisten, wo die ganzen Gefühle drin sind, positiv, negativ, primär, sekundär, Bedürfnisse. Das ist auch sowas, was könnte man sich daheim aufhängen und dann so wie Bingo, hey, was habe ich denn heute gefühlt?
Ja, voll. Ja, ich war so los. Ja, ja, voll. Ich bin wütend. Da gibt es ja im Download-Bereich, den sie immer wieder mal erwähnt im Buch, einige Listen und so, die man sich dann auch ausdrucken kann eben und tatsächlich aufhängen kann und so.
Ja.
Das finde ich schon ganz gut. Also das ist schon sehr, sehr praxisorientiert. Das hat mir schon ganz gut gefallen.
Ja. Ein zweiter Teil, der mir im letzten Teil vom Buch auch noch gut gefallen hat, ist das Thema Zuhören.
Mhm.
Weil Zuhören extrem schwierig ist.
Mhm.
Also wirklich aktiv zuhören hat mir, ich habe immer gemeint, dass ich das super gut kann. Und dann in der Meditationsausbildung haben wir das geübt, aktiv zuhören. Und dann habe ich gemerkt, das kann ich eigentlich gar nicht. Oder ich tue mir sehr schwer damit. Weil aktiv zuhören heißt ja wirklich, die andere Person zu hören und sich während dem Zuhören nur auf die andere Person konzentrieren.
Mm.
Und nicht schon im Kopf hergehen und so denken, was sagen ihr denn da drauf? Oder das finde ich aber keine gute Idee. Oder das würde ich ganz anders machen. Sondern wirklich einfach mal nur zuhören. Kannst du dich erinnern an eine letzte Situation, wo du es entweder geschafft hast, wirklich gut zuzuhören, oder wo du es nicht geschafft hast, zuzuhören?
Das muss ich kurz überlegen. Das überlege ich, während ich rede. Das finde ich interessant, dass du genau das Thema ansprichst, weil ich mir das auch so geschrieben habe. Und sie empfiehlt ja, bei Gesprächen zu 60% bei dir selber zu bleiben und zu 40% bei deinem Gegenüber. Und da habe ich mir genau da habe ich mir gedacht, hä, wie siehst denn du das jetzt? Und da wollte ich dir eigentlich die Frage stellen, aus der Meditation aus, wo du sagst, man muss dem anderen einfach 100% zuhören und einmal ganz beim anderen bleiben. Und das haben wir ja auch schon gehabt im Podcast, wo wir dann gesagt haben, okay, man hört zu und man darf sich dann ruhig einmal die Zeit nehmen und sagen, hey, okay, ich habe die gehört, gehen wir mal ganz kurz, um drüber nachzudenken, was ich jetzt darauf sage.
Mhm.
Und da steht irgendwie so ein bisschen im Widerspruch mit diesen 60% bei dir selber bleiben und 40% zuhören, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Widerspruch ist, weil es kommt ja mal prinzipiell auf die Situation drauf an. Also wenn man jetzt ihr Buch nimmt oder sagen wir mal so, wenn wir zwei miteinander einen Konflikt haben, und du kommunizierst mit mir und wir diskutieren über etwas oder versuchen da irgendwas zu lösen, dann wird das einfach bei mir was auslösen. Das heißt, ich muss meine eigenen Emotionen oder Gefühle oder Bedürfnisse schon wahrnehmen, damit ich auch am geeigneten Punkt, das ist auch so ein, oder an der geeigneten Stelle, ist auch so ein Punkt im Buch, unterbrechen kann und sagen kann, hey, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz klären, ob ich die richtig verstanden habe oder das geht mir jetzt zu schnell, kannst du mir nochmal genau sagen, um was es dir geht oder ich verstehe das jetzt gerade nicht und so. Deswegen muss man schon sich selber wahrnehmen. So. Und dieses ganz aktive Zuhören, finde ich, ist halt oft auch sinnvoll, wenn ich einfach jemanden zuhören will. Mhm. Also wenn es um den anderen geht. Oder auch in der Mediation, wenn es ja nicht darum geht, dass du deine Lösung ausarbeitest, sondern dass andere Menschen dabei hilft, dann muss ich mich mal auf sie konzentrieren. Ich glaube auch, dass man da, wenn ich sage, sich zu 100% auf die andere Person konzentrieren, dass das ja auch nicht realitätsnah ist.
Ja.
Also einen gewissen Teil muss man ja bei sich bleiben, aber ich glaube, das ist dann mehr so die Alarmbereitschaft für das, was das Gesagte mit einem tut. Oder so würde ich es verstehen.
Okay, ja, finde ich gut. Um deine Frage von vorher zu beantworten.
Ja.
Ich kann mich vor allem in dem Setting, in dem wir jetzt sind, ganz gut an Situationen erinnern, wo ich zugehört habe, aber nicht wirklich dabei war. Das ist bei fast jeder Podcast-Folge. Weil ich immer am Überlegen bin, diese Überschrift hat der Philipp jetzt angesprochen. wo in meinen Notizen habe ich etwas zu dem Thema, was sind meine Gedanken dazu, weil ich mache mir ja immer Notizen zu jedem Buch und es sind oft auch sehr viele Notizen, weil ich mir solche Sachen überhaupt nicht merken kann. Im Gegenteil, Philipp macht selten Notizen, er hat meistens das Buch in der Hand und merkt sich das ganze Zeug und ich kann es halt nicht. Und ich muss mir dann immer durchlesen, was waren denn meine Gedanken zu dem Thema. Und das geht mir beim Podcast ganz oft so, dass ich dir zuhöre und so ein bisschen im Thema dabei bin, aber eigentlich schon am Überlegen bin, okay, was ist denn mein Senf zu dem Thema?
Aber was glaubst du, motiviert dich da dazu? Oder was steht da im Weg?
Dir zuzuhören?
Ja, dass du dich so einfach voll auf das einlässt, was ich jetzt rede, unabhängig.
Ja, ich glaube, die Angst davor, irgendeinen Blödsinn zu reden, sondern ich möchte dir auch einen sinnvollen Beitrag zu dem Thema geben.
Ja.
Und wenn ich die Notizen mache, dann denke ich darüber nach. Und beim Schreiben von den Notizen überlege ich oft und lösche dann auch wieder Sachen aus und schreibe was anderes und so. Das heißt, ich weiß, dass in meinen Notizen schon so ein bisschen Gedanken drinstecken, wo ich nicht abgelenkt gewesen bin, wo ich nicht auf was anderes achten habe müssen. Das heißt, ich weiß, wenn ich die Notizen vorlese, dann bin ich zumindest nicht ganz dumm auf mich.
Okay.
Und ich weiß schon, dass wenn ich jetzt so reagiere einfach und wenn ich nur zuhören würde, wird wahrscheinlich auch nicht nur Blödsinn daherkommen, das ist mir schon klar. Aber das ist, glaube ich, so das Ding, wo man denkt, da habe ich mir doch bei den Notizen irgendeinen coolen Satz aufgeschrieben, den würde ich gerne unterbringen.
Ja, voll. Ist ja auch voll okay.
Und das gegenteilige Beispiel ist, zum Beispiel, wenn wir zwar reden und nicht im Podcast reden, sondern es geht, jetzt abgesehen von Smalltalk oder von, hey, was hast du getan, sondern es geht irgendwie um Themen, die uns gerade beschäftigen, eben wie du es gesagt hast, Hausbau oder Sicherheit oder so, da bin ich dann immer schon sehr, sehr nah im Gespräch, als Gefühl. Also da schaffe das schon ganz gut, zuzuhören, was sagt jetzt mein Gegenüber und dann schon, wie du eben sagst, zu 100% kann man nicht beim anderen sein, schon selber zu überlegen, okay, wie kann ich mir denn in die Situation einversetzen von der Person, also von dir jetzt in dem Fall, anhand von einem Beispiel, wie es mir gegangen ist in einer ähnlichen Situation oder so. Aber da bin ich dann immer sehr nah oder versuche aktiv immer sehr nah nachzufühlen, wie es der anderen Person geht, um dann wenn möglich, irgendwie einen hilfreichen Tipp abzugeben oder so.
Vollgas, ja. Da fallen mir jetzt zwei Sachen dazu ein, die ich da gerne sagen möchte. Wir haben immer aktives Zuhören geübt, wirklich reines Zuhören. Und dann hat danach diese Kursleiterin gefragt, wie uns das gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, ich war voll anstrengend, weil ich habe halt ganz genau zugehört und mir überlegt, okay, was braucht jetzt? Und habe nachgefragt und dann habe ich mir gedacht, wie kann die da fragen, damit die Person noch mehr erzählt und halt so ein Ding. Und ihre Gefühle offenbart, oder gibt es da einen Tipp oder irgendwas, was ich halt am Schluss noch einbringen kann? Und Corona hat sie gesagt, Philipp, du machst schon viel zu viel. Du sollst nur zuhören.
Ja.
Du brauchst gar nicht drüber nachdenken, welche Frage du dann stellst und so, oder? Und das ist ja eigentlich auch immer so spannend, wo man sich oft denkt, das, was man als Zuhören denkt zu meinen, ist oft dann auch nicht wirklich zuhören, sondern eher immer die Überlegung, wie kann ich einen Mehrwert stiften, oder? Und das Zweite, was aber dazu sagen möchte, ist, ich glaube, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem im Podcast zuhören und mir als Freund zuhören, das heißt, zwei unterschiedliche Situationen sein, das gilt ja für alle Bücher, die wir lesen, aber da wird es auch nochmal deutlich, ist, in dieser Kommunikationsschiene, gewaltfreie Kommunikation, zuhören, miteinander reden, sprechen, gibt es einfach situationsbedingte und situationsangepasste Stile, die es braucht. Und das gilt einfach für alles. Oder so wie davor haben wir ein Buch gelesen, wir prokrastinieren. Es gibt Dinge im Leben, da darf ich prokrastinieren und Dinge, da sollte ich nicht prokrastinieren. Und bei anderen Dingen kann ich nicht prokrastinieren. Und so ist es auch bei der Kommunikation. Ist auch vollkommen okay, dass man in einem Podcast sich darauf konzentrieren will, wenn man da redet, dass man Sachen sagt, die wertvoll sein, oder?
Ja,
oder sich selber in ein gutes Licht drücken will. Oder dass man in einem Bewerbungsgespräch sich überlegt, was sage ich auf die Frage, damit mein Gegenüber glücklich ist. Oder dass ich, wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin rede, dass ich dann einfach mich gehen lasse, quasi, und so rede oder so zuhöre oder so sprich oder wurscht was, wie ich es halt will. Also ich glaube, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Stile, die angebracht sein und die man verwenden kann. Und so ein Buch kann man lesen, um seinen Wortschatz zu erweitern oder so ein paar Werkzeuge mitnehmen. Aber wenn ich das Ganze umsetze, was da drinnen ist, dann meinen, glaube ich, alle, dass ich verrückt bin.
Ja, aber das ist auch ein bisschen ein Punkt, den sie selber anspricht beim Thema Sprache. Mhm. Und ich finde, das passt jetzt nicht nur zum Thema Sprache, sondern zu allem, wie du es jetzt genauso, wie du es jetzt gesagt hast, man muss das alles ein bisschen relativ betrachten. Wenn man so spricht, wie sie quasi in den Übungen vorgibt zu sprechen, also ich erkenne dein Bedürfnis und verknüpft damit, ich muss kurz platteln, ich weiß schon mal die vier Punkte nicht mehr, die Reihenfolge. Genau, Beobachtung, Gefühle, Bedürfnis, bitte so. Ich beobachte die Situation, das ist jetzt gerade passiert und ich versuche wahrzunehmen, wie du die fühlst darin und erkenne dein Bedürfnis und erzeug daraus eine Bitte. Mm. Wenn ich das so sprich und so verwende im Alltag, dann klingt das unfassbar steif und in der Kommunikation wird das wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken und wird jemand sagen, hör auf mit dem Scheiß, red normal mit mir.
Ja, oder hast du schon irgendwas gelesen oder warst du in einem Workshop, wo jetzt manch...
Manch spielt was Besseres. Ich finde die Schritte voll gut und wie du gesagt hast, viele Dinge, die einem zum Denken bringen und vor allem den Wortschatz eben ein bisschen erweitern und die Toolbox ein bisschen größer machen. Und man muss das einfach auf sich selber ummünzen und umwälzen und sagen, hey, okay, statt mein Bedürfnis nach Integrität ist nicht erfüllt, sage vielleicht halt eher, mir ist wichtig, dass ich so sein kann, wie ich bin. Oder wie es bei mir persönlich war, zum Beispiel genau den Satz, den kenne ich auch von mir, ich würde dann so sagen, das passt nicht so zu mir, das entspricht nicht so ganz meiner Art. Und ich möchte mir da nicht zu sehr verbiegen. Mhm. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie zu sagen, mein Bedürfnis nach Integrität ist nicht erfüllt.
Ja.
Nur halt die weniger steife.
Dafür muss man sich halt im ersten Schritt den Bedürfnissen bewusst sein, oder?
Mhm.
Oder vielleicht auch anhand von seiner eigenen Sprache erkennen, wo man seine Bedürfnisse schon ausdrückt. Weil vielleicht drückt man sie die ganze Zeit schon aus, aber wir benennen sie halt nicht so ganz spezifisch. Ja. Ich glaube, wenn man was aus dem Buch mitnehmen sollte, das man in den Alltag integriert, dann wäre es für mich das, dass man mal prinzipiell nicht davon ausgehen sollte, dass es jemand anderer gut oder schlecht meint oder jemand anderen unterstützen will oder provozieren will, sondern dass jeder und jeder Mensch in seinem Dasein und seinem Schaffen aus seinen oder ihren Bedürfnissen handelt.
Ja, das ist.
Und ich glaube, wenn man das mitnimmt,
ja.
Und das so als einen Satz hernimmt und dann sagt, okay, im ersten Schritt geht es also nicht darum, andere Leute zu bewerten, sondern, also kann ich auch machen.
Hm.
Finde ich, ja, darf man manchmal. Darf man sagen, der ist kompliziert oder der ist ungut oder Ding.
Ja.
Darf man auch mal machen. Aber wenn man was lösen will oder wenn man mit jemandem kommunizieren will, um was voranzubringen, dann wäre vielleicht immer die erste Frage, immer die, welches Bedürfnis steckt dahinter?
Hm.
Warum hat die Person das gemacht? Was hat sie sich daraus erhofft? Nicht, was hat sie gemacht, sondern einmal, was hat sie sich daraus erhofft oder was ist passiert mit dem Bedürfnis. Und ich glaube, wenn man das schon mitnimmt, dann hat man schon...
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sicher der große Punkt, der am Ende das in ihrem Leben, wie sie es beschreibt, glaube ich, am meisten Veränderungen hervorgerufen hat, ist anzuerkennen, dass andere Menschen dir prinzipiell nichts Böses wollen, sondern ihre Bedürfnisse erfüllen.
Ja, voll. Und ich glaube, gerade im Konflikt vergisst man das.
Ja,
da ist alles vorsätzlich.
Ja, genau.
Und alle meinen es am nur böse.
Genau.
Weniger streiten oder besser streiten.
So. Ja, was ist dein Resümee allgemein zum Buch? Also was das Größte ist, was du mitnimmst, aber wem empfiehlst du das? Würdest du es wem empfehlen? Bist du froh, dass du es gelesen hast?
Ich finde es für mich persönlich total gut. Ich habe da vieles wiedererkannt, was ich über die letzten Monate so gelernt habe. Und ist, glaube ich, auch ein super Einstieg für alle, die das Thema gewaltfreie Kommunikation beziehungsweise eigene Bedürfnisse, eigene Gefühle, Motivation fürs Handeln und so ein bisschen erforschen wollen und kennenlernen wollen, kann man definitiv lesen. Und wer die Übungen macht, profitiert sicher nochmal mehr als das reine Lesen. Und ja, das ist so. Also ich bin jetzt nicht, das ist das Buch für das Thema. Ich glaube aber auch, dass das Thema nicht in einem Buch behandelbar ist.
Ja.
Das muss man einfach immer und immer und immer wieder machen. Und deswegen ist es mit den Übungen auch gut gelöst, dass man das ein bisschen mehr anwendet und nicht nur liest. Wie geht's dir?
Ja, sehr, sehr ähnlich. Also ich kann da gar nicht so viel ergänzen, ohne mich zu wiederholen. Ich finde es ganz cool, dass es so viele Übungen gibt. Nachdem ich das Buch jetzt für einen Podcast gelesen habe, habe ich ehrlicherweise die meisten Übungen einfach übersprungen und habe sie zwar überflogen von den Texten her, aber nicht selber gemacht. Mhm. Außer ein, zwei Übungen, die mich besonders angesprochen haben, aber ich glaube, genau das macht es auch aus. Es gibt eigentlich zu jeder Überschrift und zu jedem Thema irgendeine Übung und man muss nicht jede machen, sondern man kann sich auch die auserpicken, die am mehr ansprechen. Aber wenn man viel draus mitnehmen will, dann hat man die Möglichkeit, richtig viel draus mitnehmen zu können durch die Übungen. Mhm. Das heißt, ich finde, das kann man in 4 Stunden oder so durchlesen oder man kann sich da richtig, richtig Zeit nehmen und sich da einarbeiten. Und man merkt schon, dass sie sehr dafür brennt, für das Thema gewaltfrei kommunizieren. Das war's von der Folge. Also viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.